heute in der Folge.
Eine meiner Lieblingsrezepte, gerade jetzt zu Weihnachten, ist, dass ich eine Pasta mache, ganz normale frische Pasta. Und die färbe ich nach dem Kochen mit Rote-Bete-Saft ein. Ich koche den Rote-Bete-Saft ein und dann sind die, und dann kommt der Rote-Bete-Saft unter die gekochten Nudeln und dann sind die so richtig knallig rot. Und das sieht wirklich Bombe aus. Und dann kommt ein bisschen Spinat dazu, geröstete Pinienkerne und bisschen Sahne. Oder man kann natürlich dann eine vegetarische Sahne nehmen. Und das Gewürz Ras El Hanout. Und da sind ja Nelken drin, Sternanis, Zimt. Und dann bekommt das auch diesen weihnachtlichen Touch.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wird's wieder kulinarisch. Du hast es gerade im O-Ton schon gehört, denn TV-Koch Mirko Reh ist wieder zu Gast. Und wir sprechen heute natürlich über Weihnachten. Es steht ja ein paar Tagen an, aber vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Normalerweise ist bei mir Weihnachten so, dass es um Fleisch geht, um fette Bratensoße, um ganz tolle Aufläufe, also sowas deftig Kräftiges. In dieser Folge schauen wir mal, ob es aber auch vegetarisch oder vegan geht an Weihnachten. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, das klappt. Wir werden genau heute sprechen, wie, was das Kichererbsenwasser mit Eiweiß zu tun hat und wie viel du vielleicht im Vorfeld einkaufen solltest, damit du möglichst wenig wegschmeißen musst, wenn was übrig bleibt. Das alles und viel mehr Tipps gibt es jetzt in dieser Folge, wo dir bestimmt schon das Wasser im Munde zusammenlaufen wird. Also legen wir los in den nächsten 20 Minuten rund ums Thema Essen an Weihnachten.
Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
Ich bin Mirko Reh, ich koche im Fernsehen, habe eine Kochschule und habe mittlerweile noch eine Messermanufaktur und Gewürzmanufaktur.
Und ich bin sehr froh, dass du heute wieder mein Gast bist. Du warst ja schon zweimal da. Wir haben uns, glaube ich, über den perfekten Winterbraten mal unterhalten. Soßen haben wir auch mal als Thema gehabt. Und heute, und das widerspricht mir eigentlich sehr, Mirko, ich habe lange überlegt, ob ich die Folge überhaupt mit dir mache. Verrat du uns, worum geht's heute?
Ja, vegetarische und vegane Weihnachten.
Und jetzt sage ich als bekennender Fleischliebhaber und Bratwurstesser auf dem Weihnachtsmarkt, das geht nicht, oder? Also ich kann mir kein Weihnachten vorstellen mit irgendeiner Tofu-Platte. Also für mich muss es das fette Essen sein mit der dicken Soße. Jetzt belehrt du mich eines Besseren. Kann man das hinkriegen?
Ja, das kann man natürlich hinkriegen, indem man, ich sag mal, intelligent kocht und sich nicht so versteift auf dieses vegane oder dieses vegetarische mit Austauschprodukten. Ich koche nie mit Austauschprodukten. Also ich finde es gibt gute mittlerweile, aber ich würde jetzt kein Huhn basteln aus irgendwie Tofu oder so, weil das finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber wenn man gescheit kocht und sich an so ein paar kleine Regeln hält, dann kann man wirklich was sehr Leckeres machen.
Es ist ja momentan auch wirklich ein Trend, veganes, vegetarisches zu kochen. Ganz viele, die durch Corona bedingt zu Hause jetzt selbst kochen mussten, haben auch noch ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet, haben sich auch mit dem Thema beschäftigt. Dann lass uns mal so ein bisschen in die Materie einsteigen. Was ist denn so dein vielleicht Geheimrezept oder das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es um vegetarisches oder veganes Weihnachten geht?
Also für mich ist immer wichtig, wie gesagt, diese Austauschprodukte lasse ich weg. Ich gucke halt immer, dass das Rezept üppig ist vom Geschmack her. Üppig meine ich damit, dass man, wenn man das gekocht hat und wenn es jemand im Mund hat, dass er hinterher nicht das Gefühl hat, ihm fehlt etwas. Ich sag mal, eine Bolognese kriegst du nur hin mit einem Austauschprodukt. Aber wenn du nicht drüber nachdenkst und einfach kochst ohne diesen ganzen Ersatzkram, dann kannst du wirklich lecker kochen. Also eine meiner Lieblingsrezepte, gerade jetzt zu Weihnachten, ist, dass ich eine Pasta mache, ganz normale frische Pasta, und die färbe ich nach dem Kochen mit Rote-Bete-Saft ein. Ich koche den Rote-Bete-Saft ein und dann sind die, und dann kommt der Rote-Bete-Saft unter die gekochten Nudeln und dann sind die so richtig knallig rot. Und das sieht wirklich Bombe aus. Und dann kommt ein bisschen Spinat dazu, geröstete Pinienkerne und bisschen Sahne. Oder man kann natürlich dann eine vegetarische Sahne nehmen. Und das Gewürz Ras El Hanout. Und da sind ja Nelken drin, Sternanis, Zimt. Und dann bekommt das auch diesen weihnachtlichen Touch. Plus, dass es dann auch so aussieht wie Weihnachten, weil Rot und Grün, die typischen Weihnachtsfarben. Und das ist ein sehr intelligentes Rezept, wo man nichts vermisst. Also das kommt sehr gut an und du vermisst nichts.
Also im Grundsatz heißt das quasi zu Weihnachten, wenn ich in dieser vegetarischen Küche bin, veganischen Küche bin, dass es eher so Wurzelgemüse dann ist, was ich nehme, was auch so vom Geschmack her so ein bisschen deftiger ist. Ist das so, geht das so in die Richtung auch?
Ja, Wurzelgemüse ist natürlich, also ich sage immer, die Mutter aller Soßen, aller Basisrezepte. Suppengrün ist immer Bombe. Also dieses klassische Päckchen, was man im Supermarkt kaufen kann, das ist immer Bombe. Weil das macht Spaß, das ist lecker und das hat nicht das hat nichts Spezielles, aber du kannst sehr viel Spezielles mitmachen. Wenn ich ein Einstellungsgespräch mit Köchen mache, lege ich immer einen Bund Suppengrün hin und dann soll mir der Koch dann sagen, was er daraus machen kann.
Mhm. So eine Soße, wenn wir auch nochmal bei dem Thema Soße bleiben, wir hatten das ja im vergangenen Jahr schon gehabt, die lebt ja davon, dass man einen Bratenansatz hat, wo man ja dann das Gemüse mit rein schnippelt und dann aufkocht. Wenn mir jetzt diese Basis fehlt, also ich habe quasi kein angebratenes Fleisch, diese Röstaromen, die mir fehlen, kriege ich das tatsächlich auch über Röstaromen, über Zwiebeln hin, also ja, quasi über die Röstaromen des Gemüses, also schaffe ich das auch daraus dann einen Soßenansatz zu bringen?
Definitiv. Und da noch ein Trick 17, damit auch die Farbe dann schön passt. Zwiebeln, dieses Suppengrün und Champignons, braune Champignons. Und dann bekommst du eine schöne dunkle Farbe. Und der Ansatz ist dann ähnlich. Natürlich ist es kein Fleischansatz, aber es ist ähnlich. Und ich sag mal, gerade für Leute, die das auch nicht so stark vertragen, gerade wenn du so Rotweinsoßen machst, du bekommst einen schönen Bratgeschmack rein. Also da kann man gut tricksen.
Okay. Was ist mit Rauchsalz? Das nehm ich ja persönlich total gerne zum Kochen, weil das ja auch sowas imitieren könnte von geräuchertem Fleisch, Fisch oder sowas. Bist du auch so ein Freund von oder sagst du eher?
Ja, dänisches Rauchsalz ist super. Also ich verwende das sehr gerne. Und habe auch bei Gewürzguru ist das ein großes Thema. Ich habe auch verschiedene Mischungen mit dem Rauchsalz. Mit Chili zum Beispiel, Bird Eye Chilis, habe ich eine Mischung. Dann habe ich das Rauchsalz in meiner Basis für die Soßen, ist auch Rauchsalz mit drin. Also du siehst, du machst alles richtig.
Sehr gut, also kann ich schon mal so weiterkochen für die Familie. Die Verwandtschaft darf sich auch freuen, wobei bei uns wird es Fleisch geben. Aber
ja,
ich finde die
sehr nicht schlimm.
Ich finde die Idee aber toll, dass man auch vegetarisch was machen kann. Hauptgericht haben wir ja so ein bisschen gerade abgeklopft. Wie sieht es denn mit vegetarischem oder veganem Nachtisch aus? Das finde ich ja persönlich sehr schwer, wenn ich nichts mit Ei machen kann. Ich weiß, es geht, aber vielleicht kannst du mir da helfen. Was gibt es da für Tipps, für Tricks für einen veganen, vegetarischen Nachtisch?
Im Prinzip, also vegetarischer Nachtisch ist ja insoweit ziemlich einfach, weil fast immer alles vegetarisch ist beim Dessert. Wenn man das vegan machen will, dann muss man sich ein bisschen umschauen und auch Sachen mal ausprobieren. Also nicht jeder mag Mandelmilch, nicht jeder mag Hafermilch. Das muss man probieren. Und im Prinzip kann man mit diesen Produkten eigentlich fast alles authentisch und identisch mittlerweile machen. Ich muss ja bei den Kochkursen vor Weihnachten, bei den Firmen-Events muss ich auch ein bisschen anders denken. Und da lasse ich mir dann auch dementsprechend die Sachen so einfallen, beziehungsweise gestalte die so, dass ich wirklich vegane Basis habe, um halt wirklich alle mitzunehmen, dass ich nicht 5 Töpfe auf dem Herd habe. Und Beispiel, es gibt, wenn du jetzt ein Mascarpone imitieren willst, gibt es von Oatly gibt es einen Frischkäse, der reagiert genauso wie normaler Mascarpone. Und dann kommt ein bisschen Mandelmilch noch drunter, damit es ein bisschen cremiger wird. Und es gibt, also wenn die Sachen gut benutzt werden, man schmeckt keinen Unterschied. Also ich habe damit schon einige nicht veräppelt, aber schon einige überzeugt ist auch übertrieben, aber einige damit ausgetrickst, die vorher gesagt haben, ah, so einen Scheiß will ich nicht. Und bestes Beispiel, es gibt einen Hersteller aus dem Norden, der vegetarische Wurst erfunden hat. Also richtig wie eine Mortadella etc. Und meinem Personal ist in einem meiner Läden passiert, die haben vergessen, die normale Wurst aufs Buffet zu stellen. Mhm. Die Leute haben sich bedient und es ist niemandem aufgefallen. Ja, also wie gesagt, wenn die Leute es nicht wissen, yeah, und die Produkte gut sind, dann merkst du keinen Unterschied. Auch bei Burger ist es mittlerweile so, du merkst zu manchen Herstellern, merkst du keinen Unterschied mehr.
Das stimmt, das habe ich auch mal ausprobiert und ich war überrascht, wie gut mir ein Burger schmeckt, der nicht aus Fleisch besteht und wie dicht mittlerweile die Hersteller dran sind, ja, sowas zu imitieren. Aber zurück zu Weihnachten, Mirko, der Endgegner für alle an Weihnachten. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Der Endgegner? Ja. Wie meinst du das?
Beim kulinarischen Verwöhnen der Gäste an Produkten.
Also was ganz schrecklich ist, oder was?
Nee, eigentlich nicht. Es sind ja Weihnachtsplätzchen. Also ich,
ach so, und ja, das ist easy.
Ja, aber jetzt
Weihnachtsplätzchen ohne, also Ei kannst du ja mit vielen Sachen ersetzen. Es ist ja, geht ja im Prinzip meistens nur um die Bindung.
Und wie mache ich denn? Weil ich hab nämlich jetzt am Wochenende, letztes, ja, Wochenende Weihnachtsplätzchen gebacken und habe es versucht, ich bin gescheitert, ja, Weihnachtsplätzchen ohne, also vegetarische oder vegane Weihnachtsplätzchen herzustellen. Ich habe Milch versucht zu ersetzen durch, ja, Mandelmilch oder sowas.
Genau.
Bei Butter hat es schon
Margarine
bei mir. Okay.
Ja, Margarine ist auch Fett und kannst du genauso verwenden wie Butter.
Ja.
Und wenn du luftiges Ei brauchst, dann nimmst du einfach das Wasser von den Kichererbsen, diese eingelegten Kichererbsen aus der Dose, und das kannst du so ausschäumen, das wird wie Eischaum. Also das ist so von der Stärke her so dicht, ja, dass du auch dazu keinen Unterschied erkennst.
Also ach, so simpel ist es?
Es ist ganz simpel, ja. Du musst nur, im Prinzip muss man es ausprobieren. Und ich gebe ja auch Kurse, vegetarisch und vegan. Und wenn ich das mit dem Wasser von den Kichererbsen zeige, daraus mache ich Macarons. Und da gucken die mich immer an und so einfach? Und dann sage ich, ja, man muss nur wissen, wie es geht.
Und das ist ja mal das Problem. Jetzt weiß ich es, genau, jetzt kann ich es beim, ja, nächsten Mal ausprobieren. Den letzten Punkt, den ich mit dir gerade noch besprechen würde, egal ob es jetzt Weihnachten ist oder Familienfeiern, ich glaube, was uns viele eint, die jetzt nicht professionell Köche sind, ist, dass wir im Grundsatz, glaube ich, immer mehr produzieren und mehr kochen, als wir eigentlich im Grundsatz brauchen. Thema Lebensmittelverschwendung, ja, Food Waste. Hast du vielleicht so einen ultimativen Tipp, wie ich möglichst diese Food Waste Sache runter reduzieren kann, dass ich möglichst wenig an Lebensmitteln wegschmeißen muss? Wir versuchen ja schon, das zu verteilen in der Verwandtschaft. Ja. Aber trotzdem, wie kann ich denn im Vorfeld dem schon vorbeugen, dass ich möglichst wenig wegschmeißen muss?
Na, im Vorfeld ist es schwierig. Was ich halt immer mache, gerade jetzt zu Weihnachten, ist es ja wirklich so, dass du dich zu Tode kochst oder zu viel hast. Ich mache es halt immer so, ich mache mir kleine Päckchen, vakuumisiere das und dann wird's eingefroren. Und so kannst du halt wirklich dann, wenn du mal Lust drauf hast, kannst du dann aufwärmen. Und bei mir kommt auch nichts weg, ich schmeiße nichts weg. Also ich finde es ganz schrecklich. Wir müssen gar nicht weit gucken, dass Kinder hungern. Ich bin Schirmherr von Street Angels und mache viele soziale Projekte für von der Straße oder beziehungsweise auf der Straße mit Obdachlosen etc. Und ich kann nichts wegschmeißen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und deswegen Vakuumiergerät kaufen, kostet ein 20, Beutelchen dazu kaufen und dann einfach einfrieren, beschriften, und bei mir kommt nichts weg.
Das heißt, man kann im Vorfeld auch gar nicht so schlecht abmessen, dass man sagt, okay, ich sage jetzt einfach mal, ich kaufe 200 Gramm Lebensmittel, das reicht dann immer für eine Person. Also dass es so ein Messwert gibt, wo ich mich schon im Groben beim Einkaufen vielleicht schon nachrichten kann.
Ja, das kannst du natürlich machen. Also man rechnet für einen Hauptgang, wenn du ein Dreigangmenü machst, rechnest du immer 50 Gramm Trockenmasse von Reis oder von Nudeln. Und bei Kartoffeln sind es 100 Gramm. 100 Gramm rohe Kartoffel pro Person. Und beim Fleisch ist es so, oder beim Fisch ist es so, bei einem Dreigangmenü rechnest du 150 Gramm für Fleisch und nochmal für Gemüse auch nochmal so 100 bis 150 Gramm. Somit kannst du vorher schon sagen, okay, ich habe die und die Gäste, rechnest dir die Menge aus. Und dann kannst du da schon A, Kohle sparen, logischerweise. und B, natürlich dann auch sehr reduziert einkaufen im Sinne von, dass du dann auch wenig wegschmeißen musst.
Dann haben wir schon mal so einen Richtwert, der uns beim Einkaufen helfen wird. Jetzt haben wir ein paar Tage.
Noch ein Richtwert, wenn du mit Suppen rechnest. Eine normale Portion Suppe ist 200 Gramm und die meisten nehmen noch mal ungefähr die Hälfte, also 300 Milliliter Suppe als Vorspeise, dann bist du auch safe.
Okay, das, falls jemand, der Opa, noch mal ein bisschen mehr Hunger hat, noch was nachschütten kann. Jetzt wechseln wir in ein paar Tagen in das neue Jahr 2022. Kannst du schon so ein bisschen uns ein Vorab-Teasing geben? Was bringt 2022 für dich? Hast du schon Projekte, wo du sagst, da will ich hin oder das würde ich gerne machen? Wahrscheinlich mehr, als wir jetzt Sendezeit haben. Aber gibt es so zwei, drei Highlights, wo du sagst, da, und du drüber sprechen darfst? Da freue ich mich schon drauf.
Das war gut gefragt, weil das ist ja immer beim Fernsehen so, dass man ja, wenn es noch nicht aufgezeichnet ist und wenn der Sender noch nicht eine Pressegeschichte draus gemacht hat, ist es immer schwierig, was zu sagen. Also Koch Undercover geht weiter, das 13. Jahr mittlerweile.
Das ist auch unfassbar, oder?
Unglaublich. Wir haben über 70 Folgen mittlerweile gemacht. Das macht sehr viel Spaß. Wir drehen ab dem 8. Januar neue Folgen. Dann kehre ich zu einer alten Wirkungsstätte zurück. Ein alter Sender macht mit mir wieder was. Mehr darf ich nicht sagen. Was ich sagen kann, da werde ich mit Hartz-IV-Empfängern kochen. Beziehungsweise mit Familien, die Probleme haben. Sagen wir es mal so, sie sind nicht immer Hartz-IV-Empfänger, wir haben das auch schon abgedreht, sind nicht immer Hartz-IV-Empfänger, aber mit Familien, die Probleme haben. Sagen wir es mal so. Und die unterstütze ich und zeige denen, wie man intelligent kocht, mit wenig Geld. Ja, das ist so ein Projekt. Dann kommt ein neues Buch im Mai, 100 Rezepte, die sie in ihrem Leben schon einmal gekocht haben sollten, ein Bucketbuch, was eigentlich schon längst hätte kommen sollen, aber durch Corona haben wir das ein bisschen verschoben. Und wenn alles gut geht, drehe ich auch für Sat.1 wieder Weltenbummler, meine Serie, wo ich die Welt kulinarisch vorstelle. Da sind wir auch dran. Hoffentlich ist Corona bald durch, dass man dann auch dementsprechend wieder reisen kann. Weil wir haben ganz spannende Länder, also wirklich, die man so auf dem Plan gar nicht hat. Und das wird sicher sehr, sehr spannend.
Gäbe es dann irgendeine TV-Show, wenn du es dir aussuchen dürftest, wo du gerne mal dran teilnehmen würdest, sei es als wahrscheinlich eher Juror, du bist ja der Kochexperte, oder sonst irgendwie so als Teilnehmer, gibt es da so eine?
Oh, gute Frage. Also, was ich sehr gerne sehe, ist, wer weiß denn sowas? Mhm. Das ist hier mit Kai Pflaume. Diese Quizshow, das finde ich großartig. Da würde ich sehr gerne mal teilnehmen. Und was habe ich denn neulich gesehen? Das fand ich auch ganz lustig. Mir fällt der Name nicht ein. Ach, da gibt's schon einiges. Also hätte ich kein Problem mit.
Wie sieht's mit The Taste aus?
Das war sogar mal geplant, aber es hat zeitlich nicht gepasst. Okay. Aber wenn die anfragen würden, würde ich sofort teilnehmen.
Sag mir Bescheid, dann bewerbe ich mich nochmal. Einmal habe ich ja schon mal teilgenommen, bin leider nicht weitergekommen, aber ist egal.
Passiert. Und da muss man sich auch gar keine Gedanken machen, wenn man da rausfliegt, weil das ist ja immer eine Momentaufnahme. Da sind nicht nur Hobbyköche gescheitert, da sind auch richtig sehr, sehr gute Kollegen von mir auch schon gescheitert. Ein Kollege aus Frankfurt, der ist bei uns so in der Frankfurter Szene so der Sushi-King, sage ich mal. Und der ist, glaube ich, nach einer Folge schon gekickt worden. Also das muss nichts heißen, auch wenn man gut kochen kann, kann das manchmal ganz, ganz schnell gehen.
Absolut, aber das ist ein Format, wo ich sage, okay, wenn ich nochmal wo mitmachen würde, dann wäre es, glaube ich, da bei der Show.
Ich finde die Show super und Sat.1 setzt es sehr, sehr gut um. Ja. Das Original ist ein bisschen stressiger. Ja. Da bekommen die viel mehr Arschtritte als bei The Taste in Deutschland.
Das stimmt, ich habe mir mal das Original, kommt ja aus den USA, glaube ich, ne? Da habe ich mir das mal angeguckt, das fand ich auch, da war das die Messlatte nochmal höher, wobei ich immer denke, die Amis, die sind sowieso bei allem bigger, faster.
Ja, das stimmt, aber die Amerikaner haben nicht diese Kochkultur wie wir. Also hier kannst du ja eine Ausbildung machen und in Amerika musst du ja in eine Kochschule gehen, also in eine professionelle Kochschule. Und da sieht die Welt ein bisschen anders aus, weil dort musst du dafür bezahlen. Also wenn du, ich sag mal, 2 Jahre in diese Schule gehst, hast du rund 60.000, 70.000 Dollar an der Backe, bis deine Ausbildung abgeschlossen ist. Deswegen, die meisten Köche in den USA sind nicht ausgebildet.
Du hast ja selbst in New York mal eine Zeit lang gelebt. Ich war auch mal vor ein paar Jahren in New York, nur für ein paar Tage leider wegen Urlaub. Wir hatten so eine USA-Reise gemacht. Und was mir, jetzt trifft man ein bisschen ab, aber ist egal. Was mir so aufgefallen ist beim Essen und das Vorurteil von den Amis ist ja, dass die Fastfood lieben, fettig, Burger, Fleisch, Pommes. Ja, auch. Aber ich muss sagen, mich hat es überrascht, wie häufig ich doch auch gesunde Sachen um die Ecke bekommen habe. Man muss vielleicht ein bisschen mehr nachsuchen, aber wenn ich was gefunden habe, dann war das unfassbar lecker, was die da gekocht haben.
Es kommt ein bisschen auf den Wissensstand der Leute an. Also sagen wir mal so, ohne das Böse zu meinen, die breite Masse hat nicht das Wissen, was vielleicht ein gut gebildeter New Yorker hat. Ich meine das nicht böse, aber du merkst sehr schnell die Unterschiede, weil die Leute kennen nichts anderes wie Fast Food. Und auch nochmal, ich meine das überhaupt nicht böse, aber New Yorker hat andere Möglichkeiten und hat auch ein bisschen andere Kohle auf der Tasche. Und der geht natürlich nicht in ein ein XXL-Restaurant, der geht halt Fine Dining und in New York gibt es 36.000 Restaurants. Da findet sich auf jeden Fall was.
Die Auswahl ist schon sehr, sehr groß.
Ein bisschen.
Mirko, vielen Dank, dass du zu Gast warst, beziehungsweise ich war bei dir zu Gast, weil wir haben uns heute mal in Kassel getroffen. Vielen Dank und dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir hören uns ganz bestimmt im Jahr 2022 wieder.
Sehr gerne. Und allen Hörern frohes Fest.
Mehr Infos zu Mirko bekommst du auch in den Shownotes, also in der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Da habe ich dir noch ein paar Links zu den Sendungen, zu seiner Kochschule und noch ein paar weitere Infos noch eingehängt. Also klick dich auch gerne mal in die Shownotes rein und da kannst du dich noch mehr und weiter über meinen heutigen Gast informieren. Wir hören uns dann alle spätestens zur nächsten Folge wieder und ich sage schon mal viel Spaß beim Nachkochen und guten Hunger. Und vor allen Dingen bleib gesund und neugierig. Ciao.
Einmal Kassel zum Mitnehmen. Bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.